Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Solche komplexen Konflikte werden oft religiös aufgeladen, wo die Religion eigentlich oft nicht mehr ist als auch die Möglichkeit, Emotionen zu bedienen, aber die Wurzel nicht in einem religiösen Konflikt, sondern in einem politischen liegt. Und dann kann Religion auch etwas werden, nämlich eher ein Schlüssel zu einer Lösung als ein weiteres Konfliktpotenzial.
Mit Carla Amina Bajayati ist eine wichtige Stimme im interreligiösen Dialog zu Gast in den Zeitgesprächen. Sie setzt sich unermüdlich für die Rechte von muslimischen Frauen und die korrekte Darstellung des Islams in der Öffentlichkeit ein und klärt bei zahlreichen Interviews und öffentlichen Auftritten über den Islam, gelungene Integration oder Frauenrechte im Islam. Liebe Frau Bajayati, vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei Ihnen hier sein dürfen in diesem wunderschönen Ambiente. Wir schauen da sozusagen auf den Rilkeplatz, auf die Wiener Hauptstraße, mitten im Zentrum von Wien. Sie sind eine der führenden Persönlichkeiten, der führenden Frauen der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich und waren ja ursprünglich evangelisch, wenn ich die Biografie richtig gelesen habe. Was führt eine junge Frau dazu, sozusagen den Glauben zu wechseln?
Naja, ich komme aus einem schon interreligiösen Elternhaus, die Mutter katholisch, Wurzeln ins altösterreichische Böhmerwald, in den Rheingau verschlagen, nach dem Krieg, die Katholiken zu den Katholiken. Als sie meinen evangelischen Vater aus Düsseldorf geheiratet hat, war das noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mit der Konsequenz, dass sie hat es bezeichnet, ich wurde aus der Kirche rausgeschmissen, nicht mehr zu den Sakramenten zugelassen. Sie hat gemeint, die Tochter soll es leichter haben, evangelisch.
Ja.
Entsprechend können wir uns ausmalen, wie sie aus allen Wolken gefallen ist, als ich mit dem Islam kam. Was mich bewegt hat, es war eine Faszination, wenn ich zurückdenke, schon als junges Mädchen. Und mich hat eine Frage beschäftigt, die auch im Religionsunterricht aufgekommen ist. Da wurde uns der Islam ganz richtig präsentiert als Religion mit Propheten von Adam bis Mohammed. Also eigentlich die Reihe der Propheten, die mir bekannt war, einer mehr. Ich habe mich gefragt, was ist, wenn der eine mehr tatsächlich recht hätte.
Ja.
Das habe ich natürlich nicht laut gesagt. Was hat in mir gearbeitet? Und dann war ich schon in Wien. Und da kam die Salman Rushdie-Affäre. Eigentlich wollte ich aus Solidarität das Buch kaufen, denn Redefreiheit, Freiheit der Kunst, geht nichts drüber.
Ja.
In der Buchhandlung gab es aber auch einen Stapel mit Koranexemplaren. Und dann hat mich irgendwas bewogen, die Neugier, was ist hinter dieser Religion? Ich habe das gelesen, die alte Frage war wieder da. Als Liebhaberin von Kunst, Literatur, konnte ich nachempfinden, was für die Muslime am Koran so faszinierend ist. Ja, also etwas, wie könnte das ein Mensch geschrieben haben? Das ist was anderes.
Naja, Sie haben ja auch in Ihrer Biografie sozusagen Ihre Studien waren ja jetzt nicht zwingend sozusagen von Religion geprägt, ne?
Ja, wobei mich Theologie immer fasziniert hat und Spiritualität. Und wenn ich denke jetzt, ich habe hier, dann kam ich nach Wien, am Konservatorium der Stadt Wien studiert. Und da hat man uns auch vermittelt etwas, was sehr richtig ist, nämlich die tiefe Verbindung zwischen Glaube und Kultus.
Ja.
Also einer der Professoren, Professor Homschak, hat uns gesagt, wenn ihr euch nicht mit Religion auseinandergesetzt habt, dann könnt ihr nicht wirklich in die Kunst rein. Da müsst ihr eine Haltung zu haben.
Ja.
Da ist schon etwas verbindend gesagt.
Nein, ich glaube, dass die Kenntnis über Religionen etwas ganz Essentielles ist, weil man ja nur so die Welt und die Zusammenhänge, die historischen Entwicklungen bis hin zu aktuellen politischen Fragen nur so erklären kann.
Da stimme ich absolut zu. Und ich bin froh, dass ich eben gerade auch durch meine Biografie sehr viel im interreligiösen Bereich auch tun kann. Islam viel angeeignet, natürlich auch studiert. Und ich kann viel dem abgewinnen, dass wir auch etwas brauchen in der Begegnung von zunehmendem religiösen Analphabetismus. Also wenn Leute sich, das, was Sie eben angesprochen haben, zu wenig auskennen mit religiösen Hintergründen. Und da geht es nicht, ob ich das glaube oder nicht. Da geht es um eine Allgemeinbildung, die hilft nicht nur bei der persönlichen Orientierung, sondern auch dort, wo Religion instrumentalisiert wird, wo es Populismen gibt, wo man mit Identitäten spielen will, dass man einfach eine gute Basis hat, Dinge einordnen zu können und sich nicht irgendwo manipulieren zu lassen.
Ja, ich glaube, es wird auch schwierig sein, wenn man es nicht mit den drei monotheistischen Weltreligionen auseinandergesetzt hat, dass man zum Beispiel den Nahostkonflikt erklären kann oder verstehen kann.
Ja, wobei mir auch wieder sehr wichtig ist,
jetzt kennen Sie von Ihrer Kindheit und Jugend die christliche Welt und sind dann zum Islam übergetreten. Sie sind ja heute auch eine Verbinderin sozusagen der christlichen Religion und der islamischen Religion. Sie sind ja da auch sozusagen auch aktiv in Ihrer Zeit und versuchen da sozusagen auch die Brücken zu sehen und auch zu begehen. Ne?
Ja, absolut. Sie haben den Rilkeplatz angesprochen. Ja. Ich finde das sehr nett, dass Sie hier am Rilkeplatz wohnen. Denn das bedenken wenige, Rilke ist einer der vielen Künstler, der sich intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Und wenn man seine Kunst, seine Poesie anschaut, da gibt es Gedichte, die auch von der großen Wertschätzung und der Inspiration durch den Islam Zeugnis ablegen.
Ja, jetzt sind Sie dann zum Islam beigetreten, nach Wien gekommen und Sie haben ja eine ganz großartige Karriere im Bildungsbereich, wenn ich das so sagen darf. Sie sind sozusagen, haben den interreligiösen Dialog sehr gefördert, waren dann Referentin und Organisatorin von verschiedenen Projekten, auch zur Erklärung des Islams, haben Workshops organisiert und wurden dann 2000 und 2002 in den Schulrat und Obersten Rat der Islamischen Glaubensgemeinschaft berufen und haben eine intensive Lehrtätigkeit und sind auch Religionsinspektorin und verantwortlich für die islamisch-religiöse Bildung in Wien.
Ja, und das ist ein Bereich, den ich wirklich mit sehr viel Liebe auch begleite. Ja. Es ist wunderbar, dass wir hier in Österreich die Möglichkeit haben, konfessionellen Unterricht auch für Musliminnen und Muslime an den Schulen anzubieten. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, Kommentar eines jungen Burschen aus Afghanistan stammend. Ja. Wir haben im Unterricht reflektiert, wofür sind wir dankbar. Und er meinte, ja, es ist wunderbar, ich bin hier in Österreich, aber ich habe islamischen Religionsunterricht hier an der Schule.
Ja.
Also diese Wertschätzung, die man da bekommt, die Anerkennung ist etwas, was auch die Verbindung, die emotionale zu Österreich dann erleichtert.
Sie sind, wenn ich salopp sagen darf, die Chefin der islamischen Religionslehrerinnen und Lehrer.
Sehr salopp gesagt.
Ja, so ist es. Und wie viele Religionslehrerinnen und Lehrer betreuen Sie?
Wir haben insgesamt im Bundesgebiet ein Team an die 700 Religionslehrer und Lehrer.
Im Bundesgebiet, ja.
In Wien allein sind es über 300.
Ja.
Wir haben sehr viele Damen, die hier mit dabei sind. Und ich finde, so faszinierend wie Religionsunterricht, gerade wenn es um den Islam geht, die Ziele österreichischer Schule in ganz besonderer Weise mit fördern kann. Ich spreche jetzt von den Zielparagraphen, wo es diese ganz großen Werte geht, Demokratiebildung, aufgeschlossen für das religiöse, weltanschauliche, politische Denken anderer, Freiheit, Friedensliebe, Humanismus.
Ja.
Und Religionsunterricht ist da etwas Identitätsfestigendes, aber gerade als Minderheitenreligion und Islam ständig auch im Diskurs durchaus, die jungen Menschen bekommen das ja mit, problematisiert, hilft das, dialogfit zu sein, sprachfit über die eigene Religion, ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln, aber vor allem Offenheit, Aufgeschlossenheit gegen anderen. Und da schätze ich auch sehr, was wir alles an interreligiösen Projekten haben. Gerade heute war ich an einer Schule, wo wir gemeinsam einen Besuch abgestalten haben, die evangelische Kollegin, Fachinspektorin. Wir haben ein gemeinsames Projekt, DIARO, dialogisch, interreligiös, authentisch Religionsunterricht, wo man sich an anthropologischen Grundfragen, in dem Fall Trauer, Freude, an einem Gymnasium zusammentut, um auch mal Stunden gemeinsam abzuhalten.
Das heißt, als Religionsinspektorin sind Sie für das Bundesland Wien nämlich an zuständig und Schulamtsleiterin aber für ganz Österreich. Ja. Und jetzt sagt man natürlich, kenne ich Ihre Biografie und ich weiß, dass Sie jemand sind, der sehr, sehr bemüht ist, Vorteile abzubauen und sich da auch stark engagiert. Jetzt sagt man natürlich immer, gibt ja auch immer kritische Stimmen gegen den Islam in unserer Gesellschaft. Jetzt sagt man immer, naja, wie loyal sind denn die Muslime in Österreich zur Republik Österreich? Sehen Sie nicht eher sozusagen die Türkei oder Afghanistan oder Syrien oder irgendein anderes Land als Ihre Heimat? Ja? Oder sind Sie nicht gegenüber diesen Ländern sozusagen in einem stärkeren Loyalitätsverhältnis als gegenüber Österreich? Sind Sie mit dieser Frage konfrontiert?
Wir sind damit konfrontiert, weil damit zum Teil auch populistisch gespielt wird.
Ja.
Also wenn ich jetzt an ein Beispiel jüngerer Vergangenheit denke, auf einmal war der Scharia-Begriff in aller Munde.
Ja.
Ein Wort, wo ich wieder merke, wir haben schon angesprochen, religiöser Analphabetismus. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man mehr Verständnis dafür hat, dass es, wie es in christlicher Religion etwa kanonisches Recht gibt, wo keiner auf die Idee käme, das jetzt über das staatliche Recht zu stellen, sondern dass religionsintern etwas regelt, wir hier mit Scharia eigentlich einen Begriff haben, den man gewissermaßen parallel setzen kann. Da geht es nicht darum, die Rechtsstaatlichkeit in Frage zu stellen, sondern wörtlich übersetzt, wer das der Weg zum Wasser gemeint ist. Der dynamische Prozess, der erforderlich ist, immer wieder zu den Quellen der Religion zu gehen, weil wie sich Zeit, Ort, Personen ändern, ändern sich die Fragestellungen und da muss ich auch eine Flexibilität, einen Pragmatismus entwickeln, dass ich immer wieder frisch praktische Fragen der Religion beantworten kann. Scharia ist also alles andere als etwas Starres, sondern ungeheuer dynamisch und beweglich. Und wenn man da in Bausch und Bogen irgendwie populistisch daherkommt, das ist das Gefährliche, verrät man eigentlich nur sehr viel Ähnliches.
Ja, jetzt gibt es aber auch im politischen Diskurs etliche Stimmen, die versuchen dann darzulegen, dass es eine Zielmaxime des Islam ist, sozusagen die Herrschaft und die Macht auch im politischen Sinn zu übernehmen.
Ja, und da ist es eben so wichtig, gerade junge Menschen zu begleiten und sie auch aufzuklären, denn das ist jetzt etwas sehr, sehr Diffiziles. Sie bekommen diese Projektionen auf sie mit, sie ärgern sich, weil sie sagen, so bin ich doch eigentlich nicht. Aber wir kennen den Begriff Self-Fulfilling Prophecies. Ja, das ist auch etwas Gefährliches. Wenn Sie sich da ein Stück nicht angenommen, ausgegrenzt fühlen, wo gehen Sie hin, wo Sie scheinbar verstanden werden, in die sozialen Medien hinein.
Ja.
Wir sprechen viel von der Gefahr von TikTok, diesen kurzen Clips.
Ja.
Und da werden Sie zum Teil tatsächlich abgeholt von Leuten, die extremistisch unterwegs sind. Content produzieren, der hochgefährlich ist, toxisch. Und da bin ich wieder froh, dass wir mit unserem Religionsunterricht gegensteuern.
Also von diesen Extremismen hat sich ja die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich immer distanziert.
Richtig.
Ja. Und das war sicher sehr, sehr notwendig. Der Islam ist ja historisch gesehen immer als eine außerordentlich tolerante Religionsgemeinschaft dargestellt worden. Auch wenn man das jetzt, wenn man jetzt zurückgeht in die letzten 2-3 Jahrhunderte, ja, dann war ja sozusagen, was im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, hat es ja auch diese Diskussion gegeben, und da galt ja der Islam sozusagen als eine sehr offene und sehr tolerante Religionsgemeinschaft.
Das ist richtig. Ein Beispiel vielleicht, wenn wir an Mozart denken.
Ja.
Entführung aus dem Serail.
Ja.
Die war in Auftrag gegeben eigentlich, um zu feiern den Sieg über die Türken, also damals Osmanische Reich und die Angriffskriege. Aber vom Inhalt der Oper haben wir die großen Versöhnungsszenen drin und genau diese Aufgeschlossenheit, die Sie da auch ansprechen. Und ich finde, das sind auch
oder die Ringparabel bei Lessing.
Lessing,
ja.
Die ist beeinflusst durch Koranlektüre.
Ja,
im Koran, Episode 548, dass wir als Menschen eben mit verschiedenen Wahrheiten leben, Verschiedenheit von Religion, dass wir das hinten anstellen mögen, sondern wetteifern in guten Werken.
Ja.
Und bei Gott werden wir dann die Wahrheit dafür. Hier Dinge, die Lessing auch für die Ringparabel inspiriert.
Sie haben ja, glaube ich, auch Theaterwissenschaften so ein bisschen mitstudiert, gell?
Natürlich.
Ja. Jetzt die aktuellen Fragen, die uns beschäftigen, sind natürlich, wie schaut's denn, was sind denn die größten auch persönlichen Bedürfnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler? Wir haben ja in Österreich in der Zwischenzeit, man schätzt 750.000 Muslime. Und jetzt kommen die natürlich, Menschen mit Migrationshintergrund leben ja oft auch in sehr bedrängten sozialen Verhältnissen. Was ist denn da Ihr Eindruck oder Ihre Wahrnehmung in der Zusammenarbeit mit den Kindern und Schülerinnen und Schülern?
An den Schulen gelingt sehr, sehr viel Gutes.
Ja.
Ich freue mich, dass wir so eine exzellente Zusammenarbeit mit den Bildungsdirektionen haben. Hier in Wien auch eine sehr offene Gesprächsbasis, wo man auch schätzt. Und das wird ja auch von der Stadt Wien gefördert, die Zusammenarbeit der Religionen als wichtige Ressource. Aber ich spreche gerne bei dieser Gelegenheit auch dort, wo der Schuh drückt.
Ja.
Es wird oft den jungen Menschen vermittelt, durch den Außendiskurs weniger erwünscht zu sein, ein Problem zu sein, Identität zu bedrohen. Das tut weh, das macht was mit jungen Menschen. Und Schule ist, wenn ich an die vielen Standorte denke, die hier gegensteuern und wirklich den allgemeinen Zielen, dass die jungen Menschen sind unsere Zukunft, dass hier der soziale Zusammenhalt gefördert wird, dann ist das etwas Schönes und Wichtiges. Und das ist auch die Ressource, die Österreich auszeichnet. Ich kann mich gut erinnern, wir waren auch international oft das Modellland im Umgang mit dem Islam. Durch diese besondere Verfasstheit, dass es ein Islamgesetz schon seit 1912 gibt. Und da haben wir viel Punktwürden, auch bei Krisen. Also wenn mal Karikaturenstreit 2006, Österreich war damals Vorsitz der EU, hat die Leute zusammengeholt. Also über Dialog Dinge lösen. Da ist mein Eindruck, das ist politisch schwieriger geworden. Da sucht man von mancher Seite eher das Feindbild, an dem man sich reiben kann. Und das ist besonders heikel bei jungen Menschen, bei Schülern und Schülerinnen, weil das was mit ihnen macht.
Nein, ich glaube, es ist dieses Miteinander, muss man ständig leben. Ja, auch über Projekte. Ich durfte ja den Bundeskanzler Werner Faymann von 2008 bis 2016 begleiten in unterschiedlichen Funktionen. Und wir haben damals diesen, diesen erstmals, Kardinal Schönborn hat gesagt, das war erstmals in Europa, diesen runden Tisch der Kirchen- und Religionsgemeinschaften gegründet und das hat funktioniert.
Das funktioniert. Ja. In Wien haben wir das.
In Wien hat der Bürgermeister jetzt den Rat der Religionen.
Ja. Das funktioniert in der Zusammenarbeit der Schulämter. Mhm. Also da sind wir, denke ich, sehr gut aufgestellt. Mhm. Und man soll auch mal diese Good News, die Probleme totzuschweigen.
Ja.
Aber das gehört auch mehr ins Rampenlicht gestellt.
Ja.
Und wenn ich denke an die vielen Erfolgsgeschichten von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die erlebe ich zum Beispiel bei den mündlichen Reifeprüfungen.
Mhm.
Ja? Wenn wir teilweise junge Menschen haben, die erst 3-4 Jahre in Österreich sind und in deutscher Sprache eine Reifeprüfung ablegen, wo sie dann auch
nicht viel
reden müssen,
ja.
Das ist beeindruckend.
Das ist sehr beeindruckend. Ich war selber mal Matura-Vorsitzender. Ich kann das sehr bestätigen. Ja, jetzt haben Sie natürlich diesen interreligiösen Dialog. Interreligiöse, dass die Religionsgemeinschaften unter sich auch im Dialog sind und diese Verbindung auch mit der Öffentlichkeit. Kann mich noch erinnern, wir haben bei den Iftar-Essen, ich bin mir sicher, Sie waren da einmal dabei, bei den Iftar-Essen immer alle Kirchen- und Religionsgemeinschaften auch dazu eingeladen.
Das ist etwas, was unser Bürgermeister jedes Jahr macht.
Ja.
So großartig.
Ja, also ich finde das wirklich gut und es ist ein sehr, sehr starkes Zeichen nach außen. Das muss man immer wieder nach außen transportieren. Jetzt gibt es diese Diskussion ganz aktuell in Österreich um das Kopftuch und die gibt Kräfte in der Politik, die sagen, wir wollen das Kopftuch verhindern. Kopftuch, ist es ein religiöses Symbol? Ist es ein Symbol der Unterdrückung der Frauen? Ist es ein kulturelles Symbol? Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe jetzt so viele Wellen von Kopftuchdiskussionen erlebt, dass manchmal auch so der Eindruck da ist, brauchen wir das jetzt wirklich
wieder? Ja.
Oft habe ich das Kopftuch-Thema als Platzhalter für andere drängende Themen gesehen und war dann auch immer gerne bereit, in den Diskurs wieder mal einzusteigen. Diesmal muss ich gestehen, habe ich den Eindruck, dass es den Initiatoren nicht wirklich ums Kindeswohl geht. Warum? Wenn wir Kopftuchverbot diskutieren, muss es ja um eine Verhältnismäßigkeit gehen. Es muss darum gehen, dass es schon ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes dazu gibt, der ein bestehendes von 2019 wieder gekippt hat, ein Jahr später, aus wohlbegründeten Argumentationen.
Grundsatz der Freiheit der Religionsausübung.
Ja. Diese Religionsfreiheit, das ist aber genauso auch andere Grundrechte. Und was mir als Frau so wichtig war, Verfassungsgerichtshof eindeutig erkannt, es kann nicht sein, dass eine einzige Deutungsmöglichkeit vom Staat vereinnahmt wird und diesen Aspekt, wenn es noch andere gibt, ein Verbot erlassen wird. Also jetzt ganz deutlich, manche wollen darin sehen, ein Symbol der Unterdrückung. Ich bin nicht blind, ich weiß, was in manchen Ländern passiert. Und ich bin die Erste und habe das auch wiederholt und öffentlich getan, die sich für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen in jeder Hinsicht ausspricht, also auch in den Ländern, wo wir das nicht haben.
Ja.
Und da fallen uns sofort die entsprechenden Länder ein. Allerdings so zu tun, als sei das Bestimmende, ist einfach nicht richtig. Da würden wir an dem, warum es Frauen selbst tragen, vorbeigehen. Also für mich ist die Formel Selbstbestimmungsrecht die entscheidende, gegen jeden Zwang. Auch in unserem Unterricht sind wir Verbündete bei der Umsetzung der Kinderschutzkonzepte. Es ist eine neue Möglichkeit, dass jeder Standort ein eigenes Kinderschutzkonzept entwickelt, die Kinderrechte entscheidend stärkt. Für mich ist aufgelegt und ressourcenschonend, dass man diesen Aspekt der Kopftuchthematik auch hier mit unterbringt. Da brauchen wir kein eigenes Verbotsgesetz.
Da gibt's ja auch eine Stellungnahme der katholischen Bischofskonferenz, die ja auch sehr deutlich ist, ne?
Richtig. Wir haben nicht nur die katholische Bischofskonferenz. Wir haben von evangelischer Seite, wir haben vom Städtebund, wir haben von der Gleichbehandlungsanwaltschaft, von den Juristen, Rechtsanwaltskammer, Justizministerium. Wir haben einen Stapel von Stellungnahmen in der Begutachtung, die eigentlich jetzt dazu führen müssten, das Ganze nochmal zu überdenken. Und wenn ich mir auch überlege, was dann koalitionär wohl zu diskutieren ist, die Zustimmung zu der Initiative von Ministerin Plackholm war ja unter der Voraussetzung, ein verfassungskonformes Gesetz wird vorgelegt.
Ja.
Das ist nicht passiert, von daher ist für mich aufgelegt, dass man die Sache dann nicht mehr groß weiter verfolgt, sondern sich dem widmet, wo wir ein gemeinsames Interesse haben, Stärkung von Kinderrechten. Da sind wir mit dabei. Und auch Präsident Wural hat hier ja vorgeschlagen, tun wir uns zusammen, bilden wir gerne eine Kommission. Wir sind immer für konstruktive Zusammenarbeit zu haben.
Jetzt gibt es natürlich in der Gesellschaft auch von bestimmten Kreisen halt sehr stark transportiert, die Meinung oder die Haltung, dass im Islam die Frauen sozusagen eine untergeordnete Rolle spielen und Männer sozusagen das dominieren und das Rollenbild der Frau sozusagen im Islam sozusagen sehr, sehr schwach ausgeprägt ist. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, ich wäre... Oder wie gehen wir es am zügigsten an? Ja. Frauenrechte sind im Islam damals etwas gewesen, was mitbestimmt hat, diesen Reformzugang, den die Religion in die damalige arabische Stammesgesellschaft gebracht hat. Jetzt bin ich eine, die sehr kritisch ist, wenn etwa Stimmen kommen, die sich gerne ausruhen auf den Lorbeeren, die sie sich damals verdient hat. Für mich ist klar, was Prophet Mohammed, was die Quellen hergeben, ist nicht etwas, was einen Status quo zementiert, sondern ein Auftrag der ständigen Weiterentwicklung. Von daher ist natürlich auch der Diskurs innermuslimisch zu führen. Und Frauenrechte sind im Islam sehr stark vertreten. Ich kann jetzt nicht ein großes Referat halten, aber ich möchte auch veranschaulichen, dass es hier durchaus auch einen kritischen Zugang braucht. Die abrahamischen Religionen sind auch patriarchalisch von ihrem kulturellen Zugang geprägt. Da ist sicher Handlungsbedarf. Ich mache es fest an einem praktischen Beispiel, weil ich das immer anschaulicher finde.
Ja.
Wir haben eine wunderschöne Aussage des Propheten Mohammed, die gerne zitiert wird, auch von Männern zitiert, der Beste von euch ist der, der am besten zu den Frauen ist.
Ja.
So, jetzt lassen wir das wirken
und
stellen uns vor, wie wäre das, wenn ein Mann das nimmt, aber daraus interpretiert, ich muss die Frau beschützen, ich muss entscheiden, wie es ist, dass es der Frau gut geht. Dann haben wir eine Bevormundung. Also, wie sehe ich das? Und dann kommen wir zu Dingen, wo natürlich Interpretation sehr wichtig ist und wo ich froh bin, dass wir im Diskurs auch starke Frauen haben, die eine verstärkte weibliche Sicht einfordern und unterstützt werden auch von Männern, die theologisch gebildet sind und diesen Geist mit weitertragen.
Aber ich darf nur sagen, wir haben in der österreichischen Rechtsordnung bis Anfang der 70er Jahre auch wahrscheinlich auch noch durch die Mehrheitsreligion damals geprägt, sozusagen die Regelung gehabt, dass der Mann entscheiden durfte, ob die Frau arbeiten geht oder nicht arbeiten geht. Nicht?
Also da
hat es den Begriff des Haushaltsvorstandes gegeben.
Absolut, ne? Und ich bin dankbar für das Stichwort, denn ich sehe da eine der Wurzeln, warum das so ein sensibler Bereich ist. Ich kann absolut nachvollziehen, denn das ist Generation meiner Mutter, die das alles mit vorangebracht hat, dass wir, was Frauenrechte, Gleichstellung betrifft, heute dastehen, wo wir stehen, auch rechtlich verankert. Dass jetzt eine Frau mit Kopftuch äußerlich so wirkt für manche, als wie will die das in Frage stellen? Mhm. Oder die, die hinter ihr sind, soll das wieder zurückgehen? Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir den Dialog brauchen und wo ich auch froh bin, dass es den gibt. Ich denke an die ehemalige Frauenministerin Heine Schossek.
Ja.
Da hatten wir tatsächlich auch einen wunderbaren interfeministischen Dialog, wo wir viel erreicht haben, im Aufeinanderzugehen und merken, gerade als Frauen muss dieses Wir Frauen noch einmal in einer immer pluraleren Gesellschaft neu gedacht werden.
Also nehmen wir mit, Feminismus und muslimischer Glaube ist kein Widerspruch.
Eintreten für Geschlechtergerechtigkeit, das muss uns alle einen.
Ja, und das haben Sie vorher auch schon gesagt, das Eintreten sozusagen auch für die Grundprinzipien der österreichischen Verfassung.
Absolut.
Ja, das sieht man immer so schön, wenn es Angelobungen von jungen Bundesheersoldaten und mittlerweile auch Soldatinnen gibt, ja, dass halt dort immer dann sozusagen ein katholischer, evangelischer, orthodoxer, geistlicher ist, aber auch ein Imam sozusagen das Gebet spricht. Ja.
Das ist richtig.
Oder bald auch ein Rabbi, wenn es einen jüdischen Soldaten gibt. Was sind denn so in nächster Zeit Ihre ganz großen Herausforderungen?
Ja, die großen Herausforderungen sind, wenn ich jetzt beruflich denke, in der Bildungslandschaft tatsächlich einen zeitgemäßen Religionsunterricht abzusichern. Mhm, das ist auch viel in der Kooperation. Mhm, ich denke, wir haben hier auch eine Aufgabe, in die Öffentlichkeit stärker zu tragen, das, was alles schon gelebt. Mhm, weil viele mit Bildern der Vergangenheit aus ihrer eigenen Schulzeit kommen und noch nicht genug mitbekommen, was sich da alles tut, wie wir über Religionsunterricht auch Demokratieerziehung schaffen. Gegen ganz aktuell toxische Männlichkeitsbilder angehen.
Ja.
Wir haben eben schon über die Gleichstellung geredet. Ich denke, da brauchen wir moderne Konzepte und es macht Freude, daran zu arbeiten. Ich wünsche mir natürlich, weil Sie Herausforderungen sagen, dass wir dies in einem Klima tun können, wo wir wieder mit mehr Vertrauen und mehr Wunsch und Wertschätzung gegenüber diesen Kooperationen agieren und weniger mit dem Schielen auf Identitätspolitiken, die immer ausgrenzen.
Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Appell, der sich vor allem an die Politik richtet, weil innerhalb der Religionsgemeinschaften, zumindest also was die Spitzen betrifft, ist das.
Da sind
ist
wir
das.
Sehr dankbar.
Ja, ja.
Sehr gut aufgestellt.
Konservative Kreise wird es überall geben. Ja. Was darf ich zum Abschluss noch mal fragen, ohne da jetzt sozusagen die Persönlichkeit näher einzudringen? Sie haben so viele großartige Funktionen und kümmern sich um die Schüler und um die Lehrer und um die Plattform Christen und Muslime und. Gibt es ein bisschen noch ein Privatleben auch?
Ja, natürlich.
Ja.
Natürlich.
Ja. Haben Sie irgendwelche Interessen, Hobbys?
Ich wandere sehr gerne.
Ja.
Ich lese sehr gerne.
Ja.
Und ich liebe auch die englische Sprache.
Sehr gut.
Also. Ja. Sind das sehr viele Betätigungsfelder. Wenn man in Wien leben darf, hat man aufgelegt die Kultur.
Ja.
Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr genieße.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen das Gespräch führen durften und alles, alles Gute.
Danke.
Dankeschön. Ihnen.
Danke
sehr
für
gerne.
Das heutige Gespräch.
Danke.
Danke.